Kommt danach ein Klaps hinten drauf? Kommt danach Gericht? Werden wir Gott gegenüberstehen? Gibt es diesen Gott überhaupt? Fragen über Fragen. Viele Fragen haben uns dieser Tage schon beschäftigt und wir haben auf manches eine Antwort bekommen. Das ist eine wesentliche Frage, der sich auch niemand entziehen kann, die heute Abend Thema ist. Manche sagen, am besten denkt man gar nicht groß darüber nach, wenn man fröhlich bleiben will. Und wenn der Tod tatsächlich nur das traurige Ende unserer Existenz ist, warum soll man sich damit belasten? Da muss man ja aus dem Leben alles rausholen, muss sehen, wo man bleibt und warum soll man über den Tod nachdenken? Aber sollte es Indizien dafür geben, dass es danach weitergeht, dann sieht die Sache anders aus. Und hätte unsere Lebensführung darüber hinaus etwas mit unserem Ausgang zu tun, dann wäre Verdrängung geradezu fatal. Also Gedanken nach dem Tod einfach so beiseite zu schieben, heißt jedenfalls, dass wir auf diesem Gebiet sprachlos bleiben müssen und dass wir auch ängstlich bleiben müssen, weil so eine Restunsicherheit wird bleiben. Das ist bei Beerdigungen nicht selten der Fall, dass betretende Gesichter völlige Unsicherheit ausstrahlen, dass man einfach nicht weiß, was man den Hinterbliebenen was man ihnen sagen soll. Und da kannst du Gesichter sehen, die ebenso versteinert sind wie die Grabplatten, die der Trauerzug passiert. Dann wartet man nur, dass diese ganze Zeremonie endlich vorbei ist und dass man in die nächste Kneipe gehen kann und man möchte am liebsten einfach nur vergessen, nicht weiter drüber nachdenken. Solches Abwehrverhalten hat schon Ludwig der 14. gezeigt. Er liebte das Leben, er liebte den Tanz und die Frauen, lebte auf der Sonnenseite des Lebens, dieser Sonnenkönig. Man erzählt, wenn er einen Trauerzug, einen Leichenzug so am Fenster seines Palastes vorüberziehen sah, dass sofort die Vorhänge seines Palastes zugezogen wurden, weil er einfach nicht mit dem Gedanken an den Tod konfrontiert werden wollte. Das ist eine Art, wie man mit dem Thema von heute Abend umgehen kann. Man kann das Thema Tod verdrängen. Aber eine Verdrängung dieser Fragen kommt mir irgendwie so vor, wie die erste Hälfte eines Fußballspiels, der BVB heute Nachmittag bis zur 57. Minute haben sie mit 2-0 geführt. Alles sah nach einem weiteren Sieg aus und so. Und da hätte man abschalten können und sagen, alles in Ordnung, sie werden Tabellenführer bleiben. Aber sie haben meine Eintracht unterschätzt. In 4 Minuten 2 Tore und das Ganze ging nicht im Sinne des BVB aus. Also kann man davon ausgehen, wenn die erste Halbzeit, sprich unser Leben hier so weit ganz gut läuft, dass es dann eben in dieser zweiten Hälfte, in diesem Jenseits auch gut weiterlaufen wird? Was ist der Tod? Nun, wenn man mal so in den Nachschlagewerken nachschaut, kann man lesen, Tod ist das endgültige Erlöschen der Gesamtheit der Körperfunktionen, Aussetzen der Gehirndurchblutung für länger als 5 bis 6 Minuten, macht Wiederbelebung erfolglos. Zeichen sind dann Totenflecken, Leichenblässe, Totenstarre, Leichenkälte, ferner Sistieren, das heißt Einstellen von Herzschlag und Atmung und so weiter. Das ist zugegebenermaßen eine sehr nüchterne, fast schon hässliche Definition, das beruht auf Biochemie und so. Aber wer nur auf das Diesseits beschränkt denkt, der müsste mit so einem Lexikon-Eintrag zufrieden sein, weil das ist genau das, was nach dem Tod kommt. Wenn wir denken, dass wir eben nur körperlich existieren, dann ist genau das, dass wir verwesen und dann wirst du irgendwann nicht mehr substanziell existent sein. Was bei solchen Umschreibungen oder Definitionen auffällt, ist, dass beim Stichwort Leben auf den Tod verwiesen wird, dass nämlich alles, was uns ausmacht, unser Stoffwechsel, Energiewechsel, unsere Fortpflanzung, Reizbarkeit, Gestalt, dass das alles dem Zerfall der belebten Substanz entgegenwirkt. Da wird also Leben, wird ein Stück weit mit Tod beschrieben und umgekehrt beim Begriff Tod wird auf das Leben verwiesen. Das haben wir eben gelesen, dass also all diese Gesamtheit der Körperfunktionen aussetzen wird. Rechts ist da, wo der Daumen links ist, also Leben ist da, wo der Tod noch nicht ist und Tod ist da, wo das Leben nicht mehr ist. Das ist so kurz ausgedrückt das, wie man Tod zumindest aus biologischer Sicht umschreibt. Das Leben beginnt im Mutterleib, wie wir das gesehen haben, zunächst mal mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle und es entfaltet sich im Wachstum eines Embryos. Aber im Wachsen wandert der Tod schon mit, denn die Zahl der Zellteilungen ist endlich. Es teilen sich Zellen, sie verdoppeln sich und sie wachsen, aber die Anzahl der Zellteilungen ist endlich, ihr Abschluss ist vorprogrammiert. Ständig vollzieht sich im Körper eines Menschen, selbst eines Babys, der Vorgang des Absterbens von Zellen und der Zellerneuerung. Es sterben Zellen ab und es werden Zellen erneuert. Wenn sich zwei Freunde nach 10 Jahren auf dem Bahnhof treffen und der eine zum anderen sagt, Mensch, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann ahnt er gar nicht, dass in einem Zeitraum von 8 bis 10 Jahren die Gesamtzahl aller Körperzellen ersetzt worden sind. Also organisch steht ein völlig neues Wesen da vor einem. Altern heißt dann ganz schlicht, dass in allen Organen mehr Zellen sterben, als ersetzt werden, dass der Aufbau dem Abbau nicht mehr Schritt hält, die Fähigkeit zur Erneuerung der Zellteilung ist begrenzt. Das heißt also, dass der Tod gar nicht erst importiert werden muss, sondern dass er immer schon im Haus wohnt und ganz einfach immer mehr Zeit beansprucht. Dass in uns allen sozusagen unsichtbar eine Sanduhr abläuft. Es steht fest, dass wir alle auf diesen unvermeidbaren Tag zu leben. Der Politik ist ständig die Rede von erneuerbaren Energien, dass dein und mein ganz persönlicher Energievorrat irgendwann aufgebraucht ist. Redet darüber mal jemand? Nun, heute Abend wollen wir das tun. Eine zweite Weise, wie wir mit dem Thema umgehen können, ist, man kann das Thema Tod einfach rein biologisch verstehen, wie wir das gerade versucht haben zu erklären. Erstens, man kann es verdrängen. Zweitens, man kann es rein biologisch verstehen. Unser Leben ist endlich. Man mag es nicht gerne hören, aber es ist so, der Tod belauert uns auf Schritt und Tritt. Wenn das Spiel vorbei ist, landet alles wieder in der Kiste. So ein makaberer Buchtitel von John Ortberg. Aber von Zeit zu Zeit wird einem das besonders bewusst. Bewusst, wie begrenzt unsere Lebensjahre sind. Mein Großvater verstarb mit 72 Jahren an Krebs. Und ich kann mich sehr, sehr gut an seine Beerdigung erinnern. Mein Vater verstarb im Jahre 2005 mit 69 Jahren an derselben Krankheit, auch Krebs. Und als mein Vater gestorben war, habe ich zu meinem älteren Bruder gesagt, der Zeitraum zwischen der Beerdigung vom Opa und der unseres Vaters jetzt, das ist ungefähr der Zeitraum, den wir jetzt noch haben. Und da wird dir auf einmal bewusst, dass das eine überschaubare Zeitspanne ist. Manchmal sagt man sich, gerade wenn man noch unter 50 ist, ich habe unglaublich viel Zeit und das Leben, die Welt liegt mir zu Füßen. Aber wer sagt denn, dass wir überhaupt die 70 erreichen? Und selbst wenn es so ist, es ist überschaubar. Unser Leben ist begrenzt. Und da tun wir gut, wenn wir von Zeit zu Zeit Bilanz ziehen, uns die Frage stellen, was machen wir eigentlich aus den uns anvertrauten Jahren? Gott hat uns eine Lebenszeit gegeben. Wie führen wir dieses Leben? Memento mori, so haben die alten Lateiner gesagt. Wenn im alten Rom ein Feldherr von einer gewonnenen Schlacht heimgekehrt ist, dann hielt ihm ein Sklave einen Lorbeerkranz über den Kopf Und damit ihm sein Triumph nicht zu demselben stieg, flüsterte dieser Sklave auf Latein die Worte Memento Mori diesem Feldherrn ins Ohr. Das heißt übersetzt, Mensch, bedenke, du musst sterben. Bleib auf dem Teppich. Mensch, bedenke, du musst sterben. Die Lateiner meinten sogar, dass der Tod in unsere Handflächen signiert habe. Wenn man die Hände so ein bisschen zusammenzieht, da kann man ein M erahnen. Also eine Linie ist bei mir ein bisschen unterentwickelt. Aber MM, Memento Mori, das hat mit Handlinienlesen nichts zu tun. Aber vielleicht eine gute Erinnerung. Mensch, bedenke, du musst sterben. Du hast nicht ewig Zeit. Du bist nur ein Mensch. Wenn wir so durch die Zeitung blättern, meine Mutter fängt immer hinten an bei den Todesanzeigen, ob da vielleicht jemand dabei ist, den man kennt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Formulierungen. Man hat oft den Eindruck, dass mit dem Tod alles aus sei. Der Name und dann ist für immer von uns gegangen. Oder wir nehmen Abschied von. Oder durch einen Unfall oder eine Krankheit verloren wir. Das klingt so endgültig, so hoffnungslos. Aber dann liest man auch manchmal, dass andere zu einem Schluss kommen wie in der Hoffnung auf ein Wiedersehen. In der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Und seit Menschengedenken gibt es in jeder Kultur diese Ahnung, dass es weitergeht. Die Ahnung von einem Jenseits. Wenn man jetzt mal so geschichtlich durchgeht, an den Totenkult der Ägypter denkt, die Pharaonen, die in die Pyramiden großzügige Geschenke mitbekommen haben, weil man daran glaubte, dass es weitergehen wird und dass er das auch was zu essen und so gebrauchen würde. Die Wikinger glaubten, dass wenn sie bei einer Seeschlacht mit dem Schwert in der Hand starben, dass sie dann ins Walhall übergehen würden. Wenn sie Karl May gelesen haben, dann haben sie auch von den ewigen Jagdgründen Manitus erfahren und so. Unser westliches Denken ist ja stark geprägt von den griechischen Philosophen. Platon etwa. Platon sah den Tod als Erlösung an. Nach seiner Sicht ist der Körper minderwertig, materiell zusammengesetzt, dem Zerfall preisgegeben. Das ist ja ein Ergebnis einer Beobachtung, die wir machen können. Die Geist-Seele dagegen, sagen die alten Griechen, das sei so der edle Wesenskern des Menschen. Die Seele ist feuerfest und kugelsicher, die Seele besteht und das ist das eigentlich Wertvolle des Menschen. Der Tod löst das Sterbliche vom Unsterblichen ab und ist somit Erlösung. Also wenn die Seele endlich dieses von Krankheit behaftete, uns oft Probleme bereitende Sterbliche ablegen kann, dann ist das die große Befreiung. Ich weiß nicht, ob Sie das Ende von Sokrates kennen. Er war im Jahre 399 von den, also vor Christus, ja, von den Athenern zum Tode verurteilt worden. Man hatte ihn wegen Gotteslästerung und wegen Verführung der Juden angeklagt und für schuldig erklärt. Und dann sollte er den Gift oder den Schierlingsbecher trinken. Und man erzählt sich also, Sokrates oder beziehungsweise Platon hat das so aufgeschrieben, dass er die Möglichkeit gehabt hätte zu fliehen, aber er hatte keine Angst vor dem Tod. Er hat im Kreise seiner Freunde dann diesen Giftbecher ausgetrunken und während ihn dann so die Kräfte verließen, hat er einen letzten Satz ausgesprochen, der lautete: Kriton, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig. Also die letzten überlieferten Worte des großen Sokrates. Das muss man wissen, also Kriton, das war sein Diener, der stand da neben ihm und muss wissen, dass der Gott Asklepios eine Göttervorstellung war, eines der vielen griechischen Gottheiten, dem man einen Hahn opferte, wenn jemand wieder gesund wurde. Also das war so der Gott der Medizin oder des Wiedergesundwerdens. Wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig, sagt er in der Stunde seines Todes. Aber er meinte tatsächlich, jetzt im Tod sei er endlich heil, genesen, selig, frei. Also wer dieser Ideologie Platons folgt, kann so dem Schrecken ein Stück weit ausweichen. Das ist eine weitere Art, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Man kann den Tod auch verehren. Man kann das Thema verdrängen, man kann das rein biologisch verstehen, man kann den Tod sogar verehren und sagen, hoffentlich ist es bald soweit, hoffentlich ist bald alles vorbei. und ich bin frei. Also das ist ja nicht die Aussage eines hoffnungslosen Menschen, eines Atheisten, sondern durchaus eines Menschen, der an eine unsterbliche Seele glaubt. Man fragt sich allerdings, wenn wir an die Verehrung des Todes denken, warum dann die meisten immer noch Angst vor dem Sterben haben. Trotz Philosophie, trotz Aufklärung, immer noch Angst haben vor dem Sterben. Mag Platon den Tod als Freund gesehen haben, die Bibel bezeichnet ihn als Feind. 1. Korintherbrief, Kapitel 13, der letzte Feind. Er wird weggetan werden, heißt es da, sagt der Apostel Paulus, aber er wird als Feind bezeichnet. Und es ist nur zu natürlich, wenn wir Respekt, wenn wir sogar Angst vor dem Sterben haben. Es ist unser Feind und ein Feind flößt nun mal Respekt ein. Das Leben gibt also dem alten Buch der Bibel wieder einmal Recht, denn der Großteil der Menschheit bringt dem Tod mehr Antipathie als Sympathie entgegen. Übrigens, sicher ist auch, dass nicht Joe Black kommen wird, um dich zu holen. Das ist nur die romantische Seite eines eigentlich viel zu ernsten Themas. Im Alten Testament in Prediger Kapitel 3, Vers 11 steht die Aussage, auch die Ewigkeit hat er, Gott, den Menschen ins Herz gelegt. Auch die Ewigkeit, etwas, das höher ist, als wir erfassen können, erforschen können. Etwas, das breiter angelegt ist. Etwas, das tiefer geht. Das hat Gott den Menschen ins Innere hinein montiert, als er uns gemacht hat. Offensichtlich hat Gott dieses Bewusstsein in uns verankert, dass es etwas gibt, das über unseren Horizont hinausgeht. Es ist sozusagen eine offene Frage, die wir da mit der Ewigkeit in uns, mit uns herumtragen. Eine offene Frage, die eine Antwort erwartet. Gott hat die Ewigkeit, also irgendwie die Ahnung von etwas, das wir von uns aus nicht weiter definieren können, in uns hineingelegt und damit auch ein Suchen in uns hineingelegt. Denn wir alle haben irgendwie die Sehnsucht nach Beständigkeit, haben die Sehnsucht nach etwas Größerem. Wir haben die Ahnung in uns, dass das nicht alles sein kann, einige beschränkte Jahre. Wir glauben an ein ewiges Leben und es ist eine kleine Minderheit, wenn wir mal so die Religion und Weltanschauung, Ideologien durchgehen, die sagen, es ist wirklich alles aus. Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen, also unterschiedlichen Antworten auf diese in uns zunächst einmal offene Frage. Aber es ist gut, dass wir solche Fragen stellen, denn wer nicht fragt, bleibt dumm. Das singen schon die Kinder bei der Sesamstraße. Und dieser Frage gilt es nachzugehen. Und es gibt Antworten auf diese Frage. Gott lässt uns ja nicht dumm sterben. Das ist Fakt. Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, muss man ja jetzt sagen, da trat ein junger Amerikaner sein Medizinstudium an. Sein Name Raymond A. Moody. Und während seines Medizinstudiums kam er mit Menschen in Kontakt, die klinisch gestorben waren, die aber dann reanimiert werden konnten, wiederbelebt werden konnten und dann von dem erzählt haben, was sie da auf der anderen Seite gesehen haben. Das ist jetzt gerade auch dieser Tage wieder ein sehr populäres Thema, weil der Film Flatliners, der 1990 schon mal in die Kinos kam, neu verfilmt wird, jetzt 27 Jahre her, da sagt man, muss man mal noch ein bisschen mit mehr Effekten und so neu verfilmt. Flatliners wird also Ende November in die deutschen Kinos kommen, in den USA läuft der schon, da sind junge Medizinstudenten, die sich selber in diesen Zustand des klinischen Todes versetzen, um hinterher berichten zu können, was sie so erlebt haben. Also ich kenne nur die alte Verfilmung, was dafür spricht, ist, dass dieses Tabu mal angesprochen wird, das Thema Tod. Das ist ja normalerweise, also in Filmen, da geht es dann höchstens um Mord oder so, aber dass man sich mal damit beschäftigt, was nach dem Tod kommt, das finde ich schon mal ganz positiv. Auch positiv, dass in der alten Verfilmung Julia Roberts mitspielt und so. Aber es gibt da so ein bisschen eine Vermischung zwischen Immanenz und Transzendenz. Also Plötzlich kommen Wesen, die sie da im Jenseits gesehen haben, ins Diesseits hinein und so. Das ist so ein bisschen Hollywood bei diesem Film. Aber gerade gestern habe ich bei focus.de einen Artikel gelesen, der diesen Kinostart zum Anlass genommen hat, über Forschungsergebnisse, aktuelle Forschungsergebnisse zu schreiben. Was erleben Leute da auf der anderen Seite? Moody hat damals, das war bahnbrechend, dass er angefangen hat, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Er hat 150 derartige Fälle untersucht und veröffentlicht. 1975 dann in dem Buch Life After Life. Das wurde zu einem super Bestseller, ist in unglaublich viele Sprachen übersetzt worden. Zeitgleich hat in Deutschland die Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross auch ein Buch beziehungsweise zunächst mal auch geforscht auf diesem Gebiet. Die beiden wussten nichts voneinander und sind zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Also ich will mal nur so ein Beispiel vorlesen aus Life After Life von Moody. Ein Polizeibeamter berichtet, ich fuhr spät nach Hause. Plötzlich befand ich mich zwischen einigen Menschen, die um ein verunglücktes Auto herumstanden. Ein junges Mädchen war damit beschäftigt, einen Körper aus dem Auto herauszuziehen. Da konnte ich endlich das Gesicht des Verunglückten sehen. Es war mein eigenes. Das Mädchen begann, meinen Körper zu beatmen. Da sah ich plötzlich nichts mehr. Das nächste, was ich wahrnahm, war erst, dass ich im Krankenhaus die Augen aufschlug. Insgesamt nehmen die Forscher auch in dem Buch Life After Life eine Einteilung von 15 unterschiedlichen Merkmalen vor. Das will ich jetzt nicht alles durchgehen, aber ich nehme mal 4 heraus. Diese Ausleibigkeit, wie Moody das nennt, diesen Zustand, der von diesem Polizeibeamten hier geschildert wird. Man nennt das auch Ich-Austritt oder Out-of-Body-Erlebnis oder Exkursion der Seele. Also der Verstorbene sieht seinen eigenen Körper am Unfallort oder auch auf dem Operationstisch liegen, kann sehr präzise sagen, was, als er eigentlich schon kein Bewusstsein mehr hatte und der Herzschlag unterbrochen war, genau beschreiben, was um ihn herum passiert ist, manchmal auch, was draußen auf dem Flur passiert ist, obwohl man das von da aus nicht sehen konnte, wo man gelegen hat, diese Ausleibigkeit. Oder ein anderes Merkmal, das Lebenspanorama, bei dem im Zeitraffer, wie in Film oder in einzelnen Bildern, plötzlich nochmal Ereignisse aus dem eigenen Leben ins Bewusstsein gerufen werden, teilweise Ereignisse, die man eigentlich meinte, längst vergessen zu haben. Oder drittens die Ich-Ausweitung. Da wird das Gefühl von Leichtigkeit geschildert, von Wohlbefinden und Glück. Reanimierte sind oft enttäuscht, wenn sie wieder ins Diesseits zurückgeholt werden, weil dieser Zustand der Schönheit und Reinheit so ganz anders war, so unbeschreiblich im Vergleich zu dem hiesigen, wo doch sehr viel Leid und gleich auch wieder Schmerz und diese Schwere über ihren Körper kam. Und viertens, das darf man nicht beschreiben, ein erheblicher Teil der Befragten hat auch von negativen Erlebnissen, von Dunkelheit, dem Gefühl zu ertrinken, von Angst gesprochen. Es gibt Studien, die von 50% negativer Erlebnisse schreiben. Der Mediziner Dechko Zelenov arbeitete 36 Jahre an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften und er erwähnt in seinem Buch Leben nach dem Tod eine Reihe von Organisationen, die sich aktuell mit Nahtoderfahrungen auseinandersetzen. Also ein Buch, das erst wenige Jahre alt ist. Und fragt in diesem Buch, wie die Experten dieses Phänomen denn jetzt bewerten. Und da ist etwa eine Gruppe niederländischer Ärzte, die umfangreiche Untersuchung an 344 Patienten durchgeführt hat, die alle mal klinisch tot waren. Und ich lese mal ganz kurz vor aus diesem Buch. Die Fachleute haben sich folgende Frage gestellt. Wie ist es möglich, in einen Zustand klaren Bewusstseins außerhalb des Körpers zu geraten, und zwar in einem Augenblick, in dem das Gehirn nicht mehr funktioniert? Das heißt, der Patient klinisch tot ist. Ihre Schlussfolgerung war, dass es bei dem Menschen einen nicht-materiellen Teil gibt, der weiterlebt, nachdem der materielle, der Körper, schon tot ist. Das ist soweit das, was man das, was man sagen kann, aber natürlich kommt die Wissenschaft hier an ihre Grenzen. Kann man, wenn man so etwas liest, das wieder und wieder bestätigt wurde seit den 70er Jahren bis heute, kann man darauf bestehen, dass das Leben nur Materie ist? Also es gibt bemerkenswerte Indizien, die dagegen sprechen. Dieser immaterielle Teil von mir, den wir annehmen, das wäre dann so etwas wie meine Persönlichkeit, mein Ich, mein Selbst oder eben meine Seele. John C. Eccles war ein australischer Gehirnforscher. Er hat viele Jahre am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen gearbeitet. Er ist Nobelpreisträger für Medizin gewesen, also nicht irgendjemand. Er hat ein Buch geschrieben seinerzeit mit dem Titel Gehirn und Geist und beschreibt einen unabhängigen Ursprung unserer Seele und dass unsere Seele nicht gleich unser Organ Gehirn sein kann. Mal ein Vergleich, den man davon ableiten kann. Nehmen wir an, unser Gehirn wäre ein Instrument, so wie so ein Tasteninstrument, wie es da drüben steht, ein Klavier. Wenn jemand dieses Instrument zerstören würde, hätte das keinen Einfluss auf den Pianisten, der das bedient. Wer ist das hier bei euch? Ich konnte das nie sehen, weil da steht ja immer dieses Bauschild davor. Ich habe immer gesehen, da spielt so schön jemand Klavier, aber ich habe die Rahel. So, zu deinem Glück, ja, wenn ich das jetzt kaputt machen würde, ich möchte das mal kurz demonstrieren, gut, ich lasse, aber das hätte zum Glück keinen Einfluss, ich meine, da würde ich auch mit Tobi Ärger bekommen, auch auf dich. Und so könnte man vergleichen, wenn auch unser Organgehirn, wenn das stirbt und ich gehe so weit und sage verwest und dann völlig zerstört ist, muss das keinen Einfluss auf meine Seele, auf mein Ich, auf den, der dieses Organ ein Leben lang bedient hat, haben. Also beim Tod verwest unser Gehirn, aber nicht unser Ich. Und John C. Eccles kommt dann zu dem Schluss, indem wir dieses wunderbare Geschenk von Leben und Tod entgegennehmen, müssen wir auf die Möglichkeit irgendeiner anderen Existenz vorbereitet sein. Damit ist nicht wissenschaftlich letztendlich bewiesen, dass der Mensch eine unsterbliche Seele besitzt. Aber ich finde es bemerkenswert, dass die Naturwissenschaft eine Offenheit für das Gespräch über den biblischen Glauben zulässt. Es gibt also Menschen, deren Herzschlag und Atmung einmal ausgesetzt hat, die später ihre außergewöhnlichen Eindrücke geschildert haben. Damit will ich mich allerdings noch nicht abfinden. Das sind zunächst einmal Hinweise, dass es irgendwie weitergeht. Aber was genau uns nach dem Tod erwartet, das ist damit eben alles andere als deutlich. Aber diese Berichte betreffend will ich zunächst mal dreierlei festhalten. Erstens, die Erlebnisse spielen sich immer jeweils in den ersten 5 bis 6 Minuten nach Aussetzen der Gehirndurchblutung ab. In dem Film Flatliners sind das viel längere Zeiträume, alles völlig unrealistisch. Also es sind maximal 5, 6 Minuten. Das heißt, dass diese Menschen zwar klinisch tot waren, aber nicht biologisch tot waren. Das ist ein großer Unterschied. Biologisch tot heißt mausetot. Biologisch tot heißt Wiederbelebung erfolglos. Da geht's nicht mehr. Und diese Sterbeerlebnisse, was sich eben so zwischen Tod und Leben abspielt, das sind Grenzerfahrungen, die Menschen machen. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Ich werde morgen wieder nach Dillenburg zurückfahren. Auch auf dem Hinweg bin ich mit dem Zug gekommen. Da überschreite ich ja jeweils eine Grenze. Also als ich letzten Freitag herkam, da bin ich zunächst mal bis Frankfurt gefahren, umgestiegen und dann in den ICE Richtung Würzburg. Und irgendwo dazwischen ist die Grenze zwischen Hessen und Bayern. Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre noch nie im Leben in Bayern gewesen. Unvorstellbar, gell? Aber angenommen, ich wäre noch nie in Bayern gewesen. Ich kann von der Grenze aus keine Aussagen machen über das Land Bayern. Nur von der Grenze aus, da sehe ich, die haben Bäume, wir haben Bäume, also ist nicht sehr viel anders. Aber ich kann nichts sagen über die Landschaft, Ich kann nichts sagen über die Landeshauptstadt. Ich kann nichts sagen über die manchmal doch sehr interessanten Dialekte, die dort gesprochen werden, die sich doch etwas unterscheiden von unseren. Ich kann nichts sagen über die Politik, die da getrieben wird. Ich kann von der Grenze kaum Aussagen machen über das, was sich eigentlich in Bayern so abspielt. Sterbeerlebnisse sind Grenzerfahrungen, nicht mehr und nicht weniger. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Oder um ein Bild vom Ausgang des Buches Die Pilgerreise von John Bunyan zu bemühen. Das ist ein Buch, das man unbedingt mal gelesen haben muss. Übrigens nach der Bibel das weitverbreitetste christliche Buch überhaupt, in unzählige Sprachen übersetzt, viel mehr als Life After Life. Die Pilgerreise von John Bunyan, lesen Sie das mal. Da geht es ja um den Christen, der aus der Stadt Verderben kommt mit dieser Bürde auf dem Rücken und so. Und dann begibt er sich, nachdem er sich bekehrt hat, der Evangelist hat ihn da zur engen Pforte geschickt und dann geht er diesen schmalen Pfad. Und dann ist das Ziel seiner Reise immer die Stadt Zion. Bevor er dann eben in die Herrlichkeit bei Jesus kommt, muss er nochmal durch einen Fluss. Und dieser Fluss ist der Tod. Wenn einer wiederbelebt wird, ist er allenfalls in diesen Fluss eingetaucht, aber ist auf derselben Seite wieder rausgekommen, eben nicht am anderen Ufer. Das ist der große Unterschied. Und das müssen wir sagen, also mit diesen Forschungsergebnissen über reanimierte Menschen ist noch nichts beantwortet. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass jeweils eine Bewusstseinserweiterung stattfindet, also nicht eine Einschränkung unseres Bewusstseins. Ist nicht so, dass wie am Dimmschalter dann so langsam das ein bisschen runtergedreht wird, sondern im Gegenteil, dass man sich plötzlich an Dinge erinnert, die man meinte, längst vergessen zu haben. Ist es logisch zu sagen, dass das eine Folge von Sauerstoffmangel im Gehirn ist, womit das häufig erklärt wird, versucht wird zu erklären? Ich habe mit Medizinern gesprochen, die immer wieder darauf hinweisen. Das ist die gängige Erklärung. Aber sollte wirklich eine Mangelerscheinung zu einer erhöhten Leistung des Gehirns führen? Das ist die Frage. Mein Fazit ist, dass Nahtoderfahrungen in jedem Fall nicht die mit dem Tod ist alles aus Theorie unterstützen. Die vorhin erwähnte Elisabeth Kübler-Ross, auch nicht irgendjemand, sie ist vom Times Magazin zu einer der 100 größten, bedeutendsten Wissenschaftler des vergangenen Jahrhunderts ernannt worden, hat 23 Ehrendoktortitel, da soweit muss man erstmal kommen. Und die hat im Vorwort der Ausgabe von Moody's Buch Life After Life, was ich zu Hause habe, geschrieben, Forschungsarbeiten wie diese hier werden vielen Menschen Aufklärung bringen und bestätigen, was uns seit Jahrtausenden gesagt wird, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Zitat Ende, Elisabeth Kübler-Ross. Das, was uns jetzt bis hierher beschäftigt hat, mag interessant sein, aber es ist kein tragbares, fähiges Fundament, auf dem ich empfehlen möchte, ein Lebenshaus aufzubauen. In diesem Jahr muss man in jedem Vortrag Martin Luther erwähnen, das tue ich an dieser Stelle auch. In seiner rustikalen Art hat er mal gesagt, diejenigen, die Offenbarungen und Träume im Mund führen und suchen, sind Gottesverächter, da sie mit seinem Wort nicht zufrieden sind. Ich erwarte in geistlichen Dingen weder Offenbarungen noch Träume. Ich habe das klare Wort. Deshalb mahnt auch Paulus in Galater 1, Vers 8, man solle sich daran hängen, auch wenn ein Engel vom Himmel anders lehrte. Nun, der Reformator setzt sich hier gegen von ihm sogenannte Schwärmer zur Wehr, also Männer und Frauen, die Bibel und Theologie gering achteten, wie es das leider heute vielfach auch gibt, aber stattdessen auf jenseitige Eingebungen hofften. Die nannte er Schwärmer, das waren solche, die Träume im Mund führten und so. Keineswegs will ich Menschen, die reanimiert wurden, als Schwärmer bezeichnen. Ich glaube Ihnen Ihre Berichte. Aber wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, warten wir es mal ab, so schlimm wird das alles nicht sein. Luther stützte sich auf das Wort Gottes. Was die letzten Fragen betrifft, erhoffte er sich Antworten aus der Bibel. Warum? weil er aus guten Gründen davon ausging, dass Gott der Urheber der Bibel ist. An einem der Abende haben wir uns ja mal mit dem Wert der Bibel hier auseinandergesetzt. Ich kann nicht glauben, weil die Bibel voller Widersprüche ist. Dann haben wir mal entdeckt, dass die Bibel ein einzigartiges Buch ist. Das ist jedem, der sich mal eingehend mit der Bibel beschäftigt, muss das früher oder später klar werden. Und Luther weiß, dass Gott der Urheber der Bibel ist, Gott, der uns das Leben gegeben hat, der uns die Ewigkeit ins Herz gegeben hat und der natürlich noch sehr viel mehr zu diesem Thema zu sagen hat, eben in seinem Wort. Und wenn wir suchen, also diese offene Frage in uns beantwortet haben wollen, dann sollten wir die Bibel lesen, da lassen sich Antworten finden. Und nach etlichen Menschen fragen wir jetzt mal Gott nach dem Tod. Und wir werden dreierlei feststellen. Erstens, Gott verdrängt den Tod nicht, keineswegs. Zweitens, er versteht ihn nicht rein biologisch. Und drittens, er verehrt ihn absolut nicht. Also erstens, Gott verdrängt den Tod nicht. In Psalm 90, Vers 12 steht, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ist das sinngemäß das, was wir vorhin abgelesen haben, MM, Memento Mori, Mensch, bedenke, du musst sterben? Man könnte sagen, ja, das ist so ähnlich. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Aber es ist eine ganz andere Aussage, denn vorhin haben wir gesagt, Mensch, bedenke, du musst sterben. Hier heißt es, Herr, lehre uns. Und das ist ein großer Unterschied. Denn wenn Menschen sich so ihre Gedanken machen, kommen die unterschiedlichsten Vorstellungen dabei heraus. Der eine glaubt ans Nirvana, ein anderer glaubt ans Paradies, ein dritter glaubt an Reinkarnation, dass man als irgendein anderes Wesen nochmal auf diesen Globus zurückgeschickt wird und so. Andere sagen, mit dem Tod sei alles aus. Es gibt tausend verschiedene Mutmaßungen. Die Wirklichkeit aber ist nicht abhängig von meiner Vorstellung. Im Blick auf Leben und Tod sind wir angewiesen einmal mehr auf Offenbarung von Gott. Und die Bibel gibt uns eine Menge Aufschluss hinsichtlich dieses Themas. Stellen wir uns mal drei Personen vor, die in einem abgeschlossenen Raum übers Wetter reden. Also dieser Raum hat keine Fenster, man weiß nicht, wie es draußen aussieht, aber die reden übers Wetter. Und der erste sagt, oh, ich glaube, draußen ist es sehr, sehr kalt. Zieht sich einen dicken Pulli an, noch einen Pulli drüber und so, dann noch eine Winterjacke drüber und bereitet sich so darauf vor, nach draußen zu gehen. Der zweite sagt, ich glaube, draußen ist es richtig heiß, sehr warm, der zieht sich sehr dünn aus und will so nach draußen gehen. Der dritte sagt, ihr habt beide nicht recht, ich glaube, draußen regnet's und spannt schon mal den Schirm auf, in der Hoffnung, damit durch die Tür zu passen und bereitet sich auf diese Weise vor, nach draußen zu gehen. Was bei diesem Beispiel deutlich wird, ist, es können nicht alle gleichzeitig recht haben. Es können nicht alle drei gleichzeitig recht haben. Und wenn man das heute so sagt, naja, der hat seinen Glauben und der glaubt dies und der andere so, Hauptsache man hat einen Glauben. Es kann nicht sein, auch die verschiedenen Gottesvorstellungen, dass das alles nebeneinander so bestehen kann. Es kann nur eine Wahrheit geben, die für alle gilt. Was diesen drei Leuten in ihrem Raum helfen würde, wäre ein Fenster, richtig? Also ein Blick nach draußen würde die Diskussion schnell beenden. Und ich sage, die Bibel ist das Fenster in die Ewigkeit. Die Bibel ist genau dieses Fenster. Sie will uns Einblick geben in das, was kommt. Einblick in diese wichtigen Fragen. Gott schweigt nicht zu den Themen Tod, nicht zu den Themen Himmel, Hölle, zum Thema Ewigkeit. Wer hier zum Seniorennachmittag am Mittwoch gewesen ist, der hat schon mal einiges zu dem Thema gehört. Da haben wir nämlich über Lukas Kapitel 18, das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus gesprochen. Also Gott verdrängt das Thema nicht, er redet deutlich drüber. Das Zweite, Gott versteht das Thema Tod nicht einfach nur biologisch. Also die physisch-biologische Definition von Tod ist ja relativ einfach. Man könnte mit einem kurzen Satz sagen, er löscht sämtliche Körperfunktionen aus. Das ist der Tod. Löscht alle Körperfunktionen einfach aus. Man sollte meinen, dass Leben und Tote ganz gut voneinander zu unterscheiden sind. Die Toten in aller Regel liegen auf dem Friedhof und die Lebenden, die sind heute Abend hier, hören Vortrag oder sitzen vor der Glotze oder tanzen oder so. Also Leben und Tote kann man ganz gut auseinanderhalten. Aber wie definiert Gott den Tod? Das klingt ganz anders. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, heißt es, wer den Sohn hat, damit ist Jesus gemeint, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Manche Aussagen der Bibel sind so bestechend einfach. Wer den Sohn hat, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Also Gott macht es uns nicht sehr schwer. Wer Leben, beständiges Leben haben möchte, Leben aus Gott, der braucht Jesus. Deswegen predigen wir Jesus und deswegen gibt es auf dem ganzen Globus überall Menschen, die Jesus nachfolgen, weil sie diese Antwort in Jesus gefunden haben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und nach dieser Erklärung kommt die Todeslinie, die wir eben so klar gezogen haben, zwischen denen auf dem Friedhof und uns, die wir hier sitzen, kommt plötzlich in diesen Saal herein. Und diese Linie schlängelt sich hier durch die Reihen und scheidet Leute, die Jesus kennen, von solchen, die ihn nicht kennen. Mit dem Sohn hat das Leben, die anderen haben das Leben nicht. Diese Linie schlängelt sich sogar über den Friedhof und trennt Gräber von Menschen, die in Christus entschlafen sind, Menschen, die Jesus haben. Und die, ich sage immer, mein Vater lebt noch im Himmel. Und ich werde ihn wiedersehen, davon bin ich fest überzeugt. Und trennt da auf dem Friedhof eben von solche, die in Christus entschlafen sind, von denen, auf die das nicht zutrifft. Kurz ausgedrückt ist die Definition Gottes von Leben und Tod. Gott sagen heißt Leben sagen und Gottes ferne sagen heißt Tod sagen. Wer durch die Sünde von Gott getrennt ist, der ist tot in seiner Sünde, ganz unabhängig davon, ob wir noch atmen. Ganz am Anfang der Bibel hat Gott gesagt, ihr sollt nicht von dieser Frucht nehmen, an dem Tag werdet ihr sterben. Kann mir vorstellen, dass Adam so ein bisschen zusammengezuckt ist. Das klang sehr ernst und sterben, das hatte keine richtige Vorstellung gehabt, was das bedeutet. Aber es klang ernst. Und dann haben sie ja von dieser Frucht genommen. Erst die Eva, dann der Adam. Schuld waren sie beide gleichermaßen. Beide Menschen sind in Sünde gefallen. Aber was ist passiert? Sie sind nicht tot umgefallen. Wäre eigentlich zu erwarten gewesen. Hat das zurückgenommen? Manchmal drohen wir ja als Eltern und machen es dann doch nicht. Ist Gott nicht konsequent? Oder hat Gott gar nicht den körperlichen Tod gemeint, sondern das, was wir eben gesagt haben, dass ein Mensch getrennt ist von Gott in dem Moment, wo Sünde in unser Leben kommt, sind wir getrennt von Gott. Das ist in geistlicher Weise tot zu sein. Das Übertreten von Gesetzen hat immer Strafe zur Folge. Also wenn ich zu schnell fahre oder Steuern hinterziehe oder die Tanke im Nachbarort ausraube oder so, dann muss ich mit Konsequenzen reden. Das ist auch nach unserem Gerechtigkeitsempfinden völlig richtig so. Und das war damals auch so, das hat Gott nicht aus dem Effekt heraus gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben, sondern das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel steht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Erlös, der aus der Sünde kommt, ist der Tod. Und jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel. Jetzt stellt er sich wie ein Blitzableiter zwischen Gott, der konsequent ist, der heilig ist, und diese in Sünde gefallenen Menschen und nimmt die Strafe, die wir für die Sünde verdient haben, den Tod auf sich. Er stirbt, Gott selber, der Sohn Gottes, stirbt am Kreuz für deine und meine Sünden. Und so wird Jesus dieser Weg, diese Tür, er sagt, ich bin die Tür zum Leben. Wer durch ihn eingeht, wird nicht sterben. Johannes sagt es mal, wir haben den Schritt vom Tod zum Leben getan. Das kann man nur begreifen, wenn man diese Zusammenhänge verstanden hat, dass wir vorher tot waren in Sünde. Das geht's nicht um biologisch tot, sondern Menschen, die Jesus nicht kannten, haben den Schritt getan und sind zu Jesus gekommen. Sonst wäre das eine völlig unverständliche Aussage. Wir haben den Schritt vom Tod zum Leben getan. Umgekehrt hat man das schon gehört, vom Leben zum Tod, aber so fängt das Leben an, von der die Bibel redet. Es beginnt mit einer Entscheidung für Jesus Christus, dass du dich bekehrst. Allabendlich mache ich das Angebot, dass wir beten können. Ich sage, bete doch mit. Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, dass du für mich bezahlt hast. Und ich möchte dieses Angebot der Vergebung annehmen. Vergib mir meine Sünden. Ich bekenne dir all meine Schuld. Vergib mir bitte. Und komm du jetzt in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Dieses Gebet erhört er. Und dieses neue Leben führt dich in die Herrlichkeit Gottes, zu seinem großen Ziel. Dieses neue Leben hört nie auf. Das ist das, was was Menschen nach dem Sündenfall als große Hoffnung entdecken können, nachdem es eigentlich keine Hoffnung mehr gab. Das ist eine ganz große Sache, von der wir hier reden. Selbst das Neue Testament, man sagt ja, hatten wir ja auch an einem der Abende, dass das Neue Testament so einen guten Gott beschreibt. Das Neue Testament sagt, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Das ist ein knallharter Vers. Nicht sehr schön, dieses Wort unzugänglich. Das heißt, ich kann als sündiger Mensch nicht zu Gott. Das ist so, als wenn die Dunkelheit zum Licht gehen sollte. Kann sie nicht. Die Dunkelheit kann nicht zum Licht. Wenn das Licht aus ist, dann ist dunkel. Aber solange das Licht existiert, solange es diesen heiligen Gott gibt, von dem wir hier reden, können sündige Menschen nicht in seine Gegenwart kommen. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Und dann kommt Jesus, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, unzugänglich, es sei denn durch mich. Er ist der Weg zu Gott. Und das ist das Evangelium, das wir predigen. Und ich komme zum letzten Punkt. Gott verehrt den Tod nicht. Gott verehrt den Tod nicht. Es ist ja bezeichnend, der Überlieferung nach lächelte Sokrates, als er starb. Nachdem Jesus seinen letzten Atemzug gemacht hatte, oder davor, ja, mit seinem letzten Atemzug, stieß er einen lauten Schrei aus, heißt es in Markus Kapitel 15. Und das ist ein großer Unterschied. Der eine geht souverän in den Tod und der andere schreit. Also vergleichsweise würden wir sagen, schneidet Jesus schlecht ab. Der Philosoph so leicht und Jesus schreit. Aber wenn wir bedenken, dass Jesus die Feindschaft des Todes kannte, dann bewerten wir die Lage etwas anders, denn er wusste, dass Sünde und Tod von Gott trennen. Und eben diese Trennung erlitt Jesus in einem Bewusstsein wie kein anderer. Wir haben uns gestern Abend versucht, das ein wenig bewusst zu machen. Wir halten fest, Jesus wurde bei seiner Hinrichtung unser Bürger. Er hat am Kreuz für uns bezahlt. Er setzte sein Leben ein für unseres. Stellen Sie sich folgende Szene vor, Sie gehen nachher durch das dunkle Rothenburg nach Hause und hinter irgend so einer Häuserecke steht ein Ganove mit einem Revolver, also mit einer Pistole, hält die dir auf die Brust und sagt, Geld oder Leben. Jeder von uns würde wahrscheinlich alles, was sein Geld hat, rauskramen, abgeben, damit wir das viel Wertvollere, nämlich unser Leben, behalten können. Als Jesus vor der Entscheidung stand, die Menschen oder dein Leben, war Jesus bereit, sein Leben zu geben, eben als Bürger, um uns Menschen zu erhalten. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So lesen wir in Johannes Kapitel 10. Das ist wirkliche Liebe. Er gab sein Leben für uns, um uns vor dem ewigen Tod zu erretten. Das heißt, er wurde unser Bürger. Was kommt nach dem Tod? Laut Bibel erwartet uns nach dem Tod nicht Auflösung. Das wäre so die Vorstellung eines Nirvanas, dass 1000 Regentropfen in einen großen Ozean hineinfließen, alles aufgelöst ist und wir keine Identität mehr hätten. Nicht Auflösung, sondern Auferstehung. Hebräer 9, Vers 27, so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, kommt er danach vor Gottes Gericht und zwar in einem Leib. Leibhaftig, für Gott gehört Geist, Seele und Leib zusammen. Das ist die Einheit des Menschen. Und wir werden leibhaftig auferstehen, das sagt die Bibel unmissverständlich. Und dann stehen wir vor diesem Gericht und es wird einzig und alleine vor Gericht um diese Frage gehen, ob du durch Jesus mit Gott versöhnt bist oder nicht. Dieser neue Leib, der wird nicht aus Atomen bestehen, so wie jetzt. Aber ich werde auf wunderbare Weise wieder ich sein. Wir behalten unsere Persönlichkeit. Das alte Instrument ist zerbrochen, aber ein ganz neues, vollkommenes wird mir zu eigen. Und am Gipfel dessen, was Gott uns im Blick auf den Tod offenbart, steht strahlend dieses Verheißungswort Auferstehung. Ein Wort, mit dem wir uns morgen noch ein bisschen im Blick auf Jesus um 10.30 Uhr im Gottesdienst beschäftigen werden. Für heute Abend komme ich zum Schluss. Haben Sie verstanden, als Sie heute so zugehört haben, dass Sie eigentlich gar nicht wirklich leben? Geistlich tot zu sein heißt, dass alle Kommunikationskanäle zu Gott dicht sind, dass da nichts läuft zwischen Ihnen und Gott. Aber Jesus lädt Sie heute Abend erneut ein, den Schritt vom Tod zum Leben zu tun. Er ist die Tür. Da werden Menschen sozusagen aus der Todeszone evakuiert und sie bekommen eine neue Adresse in Christus. Du bist da plötzlich ein Kind Gottes, du gehörst zu seiner Familie dazu, du bist zu Hause bei ihm. Das ist es, wenn ein Mensch Christ wird. Wie viel Zeit dir noch bleibt, diese entscheidende Weiche zu stellen, das kann ich dir nicht sagen. Allerdings erinnere ich nochmal an diese Sanduhr. Diese Sanduhr hat die Eigenschaft, dass der obere Teil aus Schwarzglas besteht. Jeder von uns weiß, wie viel da unten schon durchgelaufen ist. Wir wissen ja alle, wie alt wir sind. Aber wie viel da oben noch drin ist, das weiß niemand von uns. Vielleicht ist da noch viel Sand drin bei dir, ich weiß es nicht. Vielleicht ist aber nur noch ganz wenig bei uns drin oder bei dir. Einer von uns wird der Nächste sein. Und das sind nicht immer die Ältesten. Wie viel Zeit hast du noch, diese Entscheidung zu treffen? Die Bibel sagt sehr klar, heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, dann verschließ dich seinem Reden nicht, dann verhärte dein Herz nicht. Wenn Jesus heute gerufen hat, bei dir angeklopft hat, um Einlass gebeten hat, dann mach ihm die Tür auf. Dann sag, ich möchte an dich glauben. Wir haben das vorhin im Zeugnis gehört von Leonard Vogel, dass er gesagt hat, am letzten Tag der Evangelisation habe ich mich dann überwunden und hab mich bekehrt. Und dann wurde sein Leben neu. Vielen Dank nochmal für diese Geschichte, dass da auch ein toter neues Leben bekommen hat. Und das ist ja heute der letzte Abend. Morgen wird es ein bisschen Aufbruchstimmung sein. Also ich möchte schon noch beim Mittagessen dabei sein, aber dann fährt mein Zug irgendwann und so. Heute Abend ist noch ein bisschen mehr Ruhe. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du dich bekehren solltest, dann mach's doch heute Abend. Das ist ein guter Tag, sich zu bekehren. Ein guter Tag. Bleib nachher zurück und sag, ich möchte noch mal mit dir reden. Dann lass uns zusammen beten. Dann darfst du Jesus dein Leben anvertrauen. Du kannst mit der Gewissheit heute Abend nach Hause gehen, ich bin errettet. Das ist eine unglaubliche Freude. Im Himmel auf jeden Fall, vor den Engeln Gottes, steht in Lukas 15, ist Freude über einen Sünder, der Buße tut, der heimkehrt. Und es wird eine große Freude hier unter uns sein. Und auch bei dir wird es eine große Freude sein, weil du ein gutes Gewissen haben kannst vor Gott, vor deinen Mitmenschen. Du bist erlöst. Du gehörst zu ihm. Du bist auf diesem Weg, der Jesus heißt, unterwegs. Deswegen warte nicht. Nimm das Leben an, das Gott dir in Jesus anbietet. Und mach deinem ganz persönlichen Tod ein Ende.